Guten Morgen, wir machen heute weiter, vierter und letzter Teil unserer Predigtserie Berufung, was mein Glaube mit meinem Berufsalltag zu tun hat. Und auch wenn wir uns längst noch nicht alle Aspekte zu diesem Thema angeschaut haben, machen wir heute hier einen Doppelpunkt und ich versuche in den nächsten 30 Minuten nochmal den Bogen zu schlagen aus dieser Serie, wo wir gestartet sind mit dem Gedanken und mit der ersten Predigt über, was ist eigentlich Gottes Plan für unsere Arbeit. Und dort fielen Begriffe wie gestalten, bewahren, kreativ sein, aktiv sein, und so weiter. Im zweiten Gottesdienst, in der zweiten Predigt, haben wir uns dann mit der christlichen Antwort auf die Frage beschäftigt, warum erleben wir eigentlich in manchen Momenten Frust mit unserer Arbeit? Warum ist es manchmal so mühsam? Und wir haben gesehen, die christliche Antwort darauf, warum wir Frust an der Arbeit erleben und mühsam, ist ein geistliches Problem, nämlich die Beziehungsstörung durch den Sündenfall hat die Beziehung zu Gott gestört und die Beziehung zu allem anderen, auch zur Arbeit und zu unserem Verhältnis mit Arbeit. Frust bei der Arbeit erleben wir nämlich erst seit diesem Moment, den die Bibel ganz am Anfang als Sündenfall beschreibt. Letzte Woche hat Angelina uns mitgenommen und hat uns das Konzept von Ruhe erklärt, wie Gott es meint, wie Gott es versteht. Warum ist Ruhe möglich und warum ist Ruhe wichtig für uns? Es ist nämlich ein Ruhen, wie Gott es meint, in der Lösung auf dieses Problem, die Jesus für uns erledigt hat. Und heute möchte ich gerne mit euch nachdenken über eine veränderte Sicht auf unsere Arbeit, ein veränderter Blick auf unsere Arbeit und wie wir so mit diesem veränderten Blick dem eigentlichen Plan Gottes für unsere Arbeit wieder viel näher kommen können, als wir vielleicht jetzt sind. Vor einigen Jahren hat die Zeitarbeitsfirma Randstad mit dem Slogan gearbeitet, es ist Zeit, Arbeit neu zu denken. Es ist Zeit, Arbeit neu zu denken und ich würde dem zustimmen, aber aus einer ganz anderen Motivation. Es gab in meinem Leben, bis gestern Nachmittag stand hier noch, mindestens zwei Momente, in denen sich meine Sicht auf Arbeit komplett verändert hat. Ich habe das heute Morgen geändert. Es gab in meinem Leben mindestens drei Momente, in denen sich meine Sicht auf meine Arbeit komplett verändert hat. Ich war gestern Abend um 18 Uhr hier in diesen Räumen. Ich bin hier reingekommen. Es gab keinen Kaffee hinter der Theke, sondern Wein und Bier. Mich hat niemand begrüßt und ich habe kein Programmheft bekommen. Ich stand nicht hier, sondern saß da oben in der zweiten Reihe. Das Kabarett hat 40 Jahre Jubiläum gefeiert und wir waren eingeladen als wöchentliche Mieter hier. Und da oben in der zweiten Reihe sitzen und nach hier zu gucken, hat meine Sicht auf meine Arbeit verändert. Hier haben Leute ihre Gaben ausgedrückt, hochwertige, qualitativ hochwertige, exzellente Verarschung Gottes. Und es hat mir wehgetan. Ich habe gestaunt über die Fähigkeit und gelitten darunter, was über Jesus gesagt wurde. Und dieser Blickwinkel hat meine Sicht auf meine Arbeit. Ich saß da und dachte, da stehe ich morgen früh wieder. Und wie lächerlich muss das klingen, was wir zu sagen haben. Ich habe es fast nicht zusammengekriegt, es hat mich fast zerrissen. Hat meinen Blick auf meine Arbeit verändert. Und es war wertvoll, ein wertvoller Blick. Vorher gab es schon zwei Situationen, an die ich mich sehr intensiv erinnere, als sich mein Blick auf meine Arbeit verändert hat. Einmal, als ich mit dem Zustand ziemlich unzufrieden war, keine Idee davon zu haben, wie ich als Krankenpfleger bzw. nachher im Rettungsdienst Glaube und Arbeit irgendwie zusammenbekommen kann. Wie kann ich das verbinden? Und ehrlich gesagt hatte ich zu dieser Zeit sehr, sehr komische Gedanken in meinem Kopf, nämlich die Gedanken, wenn ich irgendwie von meinem Glauben, wenn mein Glaube was mit meinem Beruf zu tun haben soll, dann muss ich ständig irgendwie von Jesus reden. Und das war meistens unpassend und nicht gut und wirkte irgendwie immer komisch. Und ich glaube, dass es nicht sein muss. Und zum zweiten Mal habe ich diesen, oder dann jetzt zum dritten Mal in der Aufzählung, diesen Konflikt erlebt, als ich nicht mehr den Konflikt hatte, dass ich Glaube und Beruf nicht mehr zusammenbekommen habe, weil das war zu der Zeit, als ich schon Pastor war, sondern es war der Moment, als ich gemerkt habe, ich arbeite als Pastor über Jahre mit den falschen Motiven. Und ich habe weit über meine Kräfte gearbeitet unter den falschen Motiven und bin davon krank geworden. Das hat auch meine Sicht und meinen Blick auf meine Arbeit verändert. Zu dieser Zeit hatte ich zwar Glaube und Beruf übereinander, das war nicht so schwer als Pastor, aber keinesfalls Beruf und Evangelium, die gute Nachricht. Es war in dieser Zeit aus meiner Perspektive viel wichtiger, was ich getan habe, als das, was für mich bereits getan ist. Und das habe ich nicht zusammenbekommen. Und ich habe aus eigener Kraft gearbeitet, weil ich mehr den Stimmen vertraut habe, die mir gesagt haben, du bist nur was wert, wenn es besonders gut ist. Du bist nur was wert, wenn es besonders schnell wächst. Du bist nur gut, wenn... Normal hat nicht ausgereicht. Und ehrlich gesagt kamen die Stimmen eigentlich nicht von extern, sondern von mir, aus mir. Und ich hatte definitiv das Evangelium in seiner Größe und in seiner Schönheit und in seiner Wucht noch nicht so verstanden, dass ich diesen Stimmen was entgegenzusetzen hatte. Und ich glaube, dass es unter anderem deshalb Aufgabe von Kirche ist und dass wir das deswegen auch machen, uns hier damit auseinanderzusetzen mit der Frage, was hat Gott eigentlich zu meinem Arbeitsleben zu sagen? Damit wir ausgerüstet sind für diesen so wichtigen Teil in unserem Leben, und ich habe das heute Morgen nochmal durchgerechnet, bei dem ein Durchschnittsdeutscher, wenn er eine 40-Stunden-Woche hat und ungefähr 40 Jahre arbeitet, 75.000 Stunden zubringt. Und wer mehr arbeitet, ich habe es mit 60 Stunden durchgerechnet, dann sind wir bei 115.000 Stunden Arbeit. Dazu hat Gott was zu sagen. Und dafür möchte ich heute nicht einen Bibeltext angucken, sondern mehrere kurze, und ich habe sie in die Predigt eingebaut, deswegen haben wir jetzt nicht eine Schriftlesung am Anfang gehabt. Es gibt vier Bibeltexte und es gibt vier Punkte, die ich euch anbieten möchte, die unsere Sicht auf unsere Arbeit verändern werden. Erstens, ein neuer Wert für unsere Arbeit. Zweitens, eine neue Motivation für unsere Arbeit. Drittens, eine neue Richtung für unsere Arbeit. Und viertens, eine neue Kraft für unsere Arbeit. Ein neuer Wert für unsere Arbeit. Wenn du regelmäßig zu mittendrin kommst, dann weißt du, dass es uns als Kirche wichtig ist, eine Kirche für die Stadt zu sein, weil uns unsere Stadt wichtig ist, weil uns die Menschen, die hier leben, nicht egal sind, weil sie Gott nicht egal sind. Wir sind davon überzeugt, dass das Evangelium Einfluss auf alle Bereiche unseres Lebens hat und alle diese Bereiche auch verändern kann. Und wir haben gesagt, wir wollen durch das Evangelium die Stadt Potsdam und uns als Menschen sozial, spirituell und kulturell erneuert sehen. Und manche von uns arbeiten direkt in diesen Bereichen sozial, kulturell oder spirituell, bei Kunst, bei Film, bei Sport, in Kirchen, in Altenheimen, im Krankenhaus, und andere erleben den Einfluss aus diesen Bereichen auf ihr eigenes Leben. Und wir haben in den letzten Wochen uns angeschaut, dass Gott, der diese Welt, diese Schöpfung geschaffen hat und der uns Menschen geschaffen hat, uns bei seinem Tun, bei seiner Arbeit einen Schöpfungsauftrag mitgegeben hat. Er hat gesagt, nutzt das Potenzial, das ich in die Schöpfung und in euch hineingelegt habe, und arbeitet damit, entwickelt, bewahrt, gestaltet, bebaut, seid kreativ, all die Sachen, die hierhin gehören. Der Auftrag ist es, die Schönheit der Schöpfung und das Potenzial, das schon da ist, herauszuholen und sichtbar zu machen. Und eben, weil es seit dem Sündenfall nötig ist, eben auch Dinge zu heilen, zusammenzubringen, zu trösten, auszuhalten, dass Dinge nicht in Ordnung sind. Und das ist eine extrem wichtige Info, besonders für die Menschen, die von sich denken oder von sich sagen, was ich lange Zeit auch über mich gesagt habe, was mache ich schon, was kann ich schon, das ist doch alles so gewöhnlich, was ich anzubieten habe. Was hat das mit meinem Glauben zu tun? Und es ist egal, ob du Operationen leitest oder Müll einsammelst, ob du Regale einräumst oder Zimmer aufräumst, ob du deine Kinder tröstest oder anderen Kindern etwas beibringst, ob du Briefe einwirfst oder Haare schneidest oder Teig knetest, ob du Statistiken auswertest, was auch immer. Das, was du machst, du erhältst, du bewahrst, du schaffst, du reparierst, du gestaltest, du verschönerst Gottes Schöpfung, die uns anvertraut ist. Und von all dem wird die Ebenbildlichkeit Gottes, Gott hat gesagt, ich mache euch mir gleich, ähnlich. Sehen wir Gottes Ebenbildlichkeit und wir schließen zurück auf Gottes Vielfalt. Der Wert unserer Arbeit ist genau darin begründet, in unserer Ebenbildlichkeit Gottes, die uns eine veränderte Sicht auf unsere Arbeit geben kann und geben will. Die Würde, der Wert unserer Arbeit liegt in erster Linie darin begründet, dass Gott sagt, segne diese Welt mit dem, was du tust. Und so arbeitet Gott durch uns. In Psalm 145, Vers 16 heißt es über Gott, du öffnest freigebig deine Hand und sättigst alles, was lebt, mit deinen guten Gaben. Oder im Vaterunser beten wir jeden Sonntag, unser tägliches Brot gib uns heute. Und Martin Luther hat die wichtige Frage gestellt, wie macht Gott das eigentlich? Wie öffnet er eigentlich freigebig seine Hand und sättigt uns? Und Luther hat gesagt, durch den Bauern, der das Getreide anbaut, durch den Bäcker, der das angebaute Getreide zu Brot verarbeitet, durch die Verkäuferin, die das fertig gebackene Brot an uns weitergibt und so weiter und so weiter. Ihr versteht das Konzept. Gott arbeitet durch Menschen, durch uns, obwohl es für ihn ohne uns viel leichter wäre. Aber Gott gebraucht uns in den Strukturen dieser Welt, damit wir planen, fördern, bebauen, bewahren, schützen, entwickeln können zum Wohl anderer Menschen. Und deswegen wird eine Antwort auf die Frage, warum arbeitest du? Durch die christliche Evangeliums-Gnadenperspektive eine andere Antwort sein als die Antwort auf die Frage, wo der christliche Glaube keine Rolle spielt. Wir arbeiten nicht nur wegen unserer Karriere. Wir arbeiten nicht nur wegen unserer Anerkennung. Wir arbeiten nicht nur wegen des Geldes. Wir arbeiten nicht nur, um unseren Wert und unsere Identität daraus zu bekommen. Sondern wir arbeiten, weil Gott durch uns arbeiten möchte. Und vielleicht klingt das für dich völlig komisch. Vielleicht hast du auch noch nie dir darüber Gedanken gemacht, dass das so sein könnte. Aber überlegt euch mal, was es für einen Unterschied machen würde, wenn wir alle heute ein bisschen mehr davon verstehen würden und wir alle nachher hier rausgingen mit ein bisschen mehr Überzeugung, ich arbeite, weil Gott Menschen durch mich und meine Arbeit beschenken, bereichern, segnen möchte. Was würde das für einen Unterschied machen für unsere Stadt, wenn wir das heute ein bisschen mehr verstehen und morgen ein bisschen mehr umsetzen würden. Kirche hat sonntags unter anderem deshalb Bedeutung, weil sie uns ausstatten will für die Zeit von Montag bis Samstag. Und der Gedanke der Ebenbildlichkeit hat unmittelbar und direkt Einfluss auf die Qualität unserer Arbeit. Wenn Gott seine Arbeit abschließt und sagt, es ist sehr gut, was ich gemacht habe, und wir seine Ebenbilder sind, dann wird das Auswirkungen auf die Qualität unserer Arbeit haben. Und es geht hier nicht um Perfektionismus. Es geht um Hingabe und um Leidenschaft und um ein so gut wie möglich. Der erste Text auf Seite 3 aus dem Buch Prediger. Da schreibt Salomo: Wenn sich dir die Gelegenheit bietet, etwas zu tun, dann tu es mit vollem Einsatz. Denn du bist unterwegs zu dem Ort, von dem kein Mensch wiederkehrt. Wenn du tot bist, ist es zu Ende mit allem Tun und Planen, mit aller Einsicht und Weisheit. Wenn du Arbeit hast, tu sie mit vollem Einsatz, egal was, zum Segen anderer. Martin Luther erzählt auch an einer anderen Stelle die Geschichte von einem Schuhmacher, der neu zum Glauben gekommen war und jetzt als Christ leben wollte und kommt und sagt: Bruder Luther, Bruder Martin, was soll ich jetzt tun? Und statt ihm eine Antwort zu geben, sagt Luther zu ihm: Was hast du denn bisher getan? Und der Mann sagt: Ich bin Schuhmacher. Und sagt Luther: Ich sag dir, was du ab jetzt tun sollst. Mach einen möglichst guten Schuh und verkauf ihn zu einem möglichst fairen Preis. Ich weiß, dass einige von euch eine ähnliche Frage haben. Ich bin jetzt mit Jesus unterwegs, noch relativ frisch. Was soll ich tun? Und ich glaube, es ist gar nicht so kompliziert. Übertragt das mal auf euren Beruf. Was auch immer du machst, mach es möglichst gut, ehre damit Gott und segne dadurch Menschen. Was bedeutet das für dich? Wenn wir die christliche Perspektive auf unsere Arbeit anwenden, bekommen wir für unsere Arbeit einen neuen Wert und eine neue Motivation. Das ist mein zweiter Punkt, die neue Motivation. Dazu ein Text aus Epheser 6. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird. Ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Was haben diese Verse über Sklaverei von Paulus im Neuen Testament mit unserem Text zu tun? Es wäre ein extra Thema, über Sklaverei nachzudenken und Gottes Sicht dazu. Aber was Paulus hier schreibt an unfreie Menschen zu dieser Zeit, gilt umso mehr für uns. Paulus fragt hier: Wer ist eigentlich wirklich dein Arbeitgeber? Und er fragt das Sklaven in ihrer Unfreiheit und er fragt sie das zum Trost und zur Ermutigung. Was motiviert dich für deine Arbeit? Und er kommt zu dem Schluss: Was euch wirklich motivieren soll, ist die geistliche Einsicht über all dem, was ihr tut, auch über all dem, was ihr nicht tun dürft. Und er schreibt nachher noch was an die Herren. Das gilt sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die Arbeitgeber. Steht noch jemand? Unser eigentlicher Arbeitgeber ist Jesus Christus. Er gibt uns die Fähigkeiten, er gibt uns die Begabungen, er gibt uns Möglichkeiten. Deswegen die Frage an dich: Für wen arbeitest du morgen wieder? Was motiviert dich? Wer beobachtet dich bei dem, was du tust? Erfüllt eure Aufgabe bereitwillig und mit großer Freude, denn letztlich dienst du nicht Menschen, sondern dem Herrn. Eine neue Sicht für unsere Arbeit. Manchmal kommen Leute und sagen, Glaube ist so theoretisch und ja, wenn ich jetzt gefragt werde, was arbeitest du, dann sage ich ja im Gespräch nicht, ja, Jesus ist mein Arbeitgeber. Nein, aber die Grundlage und das Verständnis davon ändert, glaube ich, unsere Sicht von Arbeit. Und deswegen machen wir es heute mal ganz praktisch, dass Glaube nicht so theoretisch ist. Egal wie viel du verdienst, egal ob du Arbeitgeber oder Arbeitnehmer bist, egal wie viel oder wenig Anerkennung du bekommst, dein wirklicher Antrieb für deine Arbeit sollte sein, dass du Jesus Christus erkannt, also kennengelernt hast, so wie er ist, als Arbeitgeber. Nimm diesen Gedanken mal mit, wenn du über deine Arbeit nachdenkst. Und das war der Punkt, den ich als Krankenpfleger nicht erkannt hatte. Glaube und Arbeit hatten bei mir nicht viel miteinander zu tun, haben sie aber. Falls du dem christlichen Glauben noch nicht so viel anfangen kannst, falls dir das alles ein bisschen komisch vorkommt und jetzt auch ein bisschen komisch klingt, oder du noch am Sortieren bist, dann habe ich eine ganz wichtige Info für dich. Der christliche Glaube ist nicht nur für eine kleine Nische in deinem Leben da. Nicht nur für einen kleinen Teilbereich, sondern für alle Bereiche unseres Lebens. Auf die möchte Gott Zugriff haben und Mitbestimmungsrecht. Also auch für den größten Teil Arbeit. Jesus ist nicht nur sonntags unser Herr, sondern auch noch montags bis samstags unser Arbeitgeber. Und das ist die bestmögliche Motivation und Ermutigung für das, was wir tun, es gut zu tun. Immer mehr zu verstehen, egal was ich tue, ich arbeite letztlich für Christus. Er schaut mir zu. Er hat mir meine Fähigkeiten gegeben. Er ist es, der mich motiviert. Er ist es, der mich ermutigt. Und ich will ihm damit die Ehre geben. Für wen arbeitest du? Für deinen Papa, dem du schon seit Jahren versuchst, irgendwie den Satz zu entlocken, ich bin stolz auf dich? Für deinen eigenen Erfolg, für dein Konto, für deine Anerkennung, für die Bewunderung deiner Kollegen? Was ist deine Motivation? Paulus sagt, lasst euch davon motivieren, dass ihr nicht für Menschen arbeitet, sondern für Gott und dann damit zum Segen für Menschen werdet. Zum dritten Punkt, das gibt uns eine neue Richtung für unsere Arbeit. Wenn Christus wirklich unser Arbeitgeber ist, dann werden wir auch seine Ansichten, seine Werte, seine Sichtweisen, seine Maßstäbe auf unsere Arbeit übertragen. Wenn jemand sagt, ich bin Nachfolger von Jesus, dann kann es nicht anders gehen, als dass sich auch seine Gebote und seine Maßstäbe in meiner Arbeitsethik, in meinem Arbeitsalltag wieder zeigen. Und das hat auch wieder ganz konkrete Folgen. Das gibt uns wahrscheinlich oder eventuell eine ganz neue Richtung. Unsere Arbeit wird Jesus widerspiegeln, zeigen. Ein Nachfolger von Jesus arbeitet nicht einfach so oder wurstelt sich so durch. Wir können und sollen einen Unterschied machen. Und zwar vielleicht besonders für die Menschen, die sonntags nicht zum Gottesdienst kommen. Und Paulus sagt in Römer 12, euer ganzes Leben ist ein Gottesdienst und deswegen gehen wir hin. Ein paar Beispiele dazu. Großzügigkeit. Dafür sollen und können wir bekannt sein. Warum? Weil Gott ein großzügiger Gott ist, den wir kennengelernt haben, von dem wir profitieren, dem wir ähnlicher werden. Wie zeigt sich das für dich als Arbeitgeber? Für deine Angestellten, für deine Kunden? Wie zeigt sich Großzügigkeit, für dich als Arbeitnehmer, deinem Chef gegenüber, deiner Zeiterfassung gegenüber? Ich kann und will euch hier keine fertigen Antworten geben, aber ich kann und will es uns nicht ersparen, darüber nachzudenken und Antworten auf diese Fragen zu finden. Wie erkennen andere Menschen an deiner und meiner Großzügigkeit, dass wir Nachfolger von Jesus sind? Ehrlichkeit, der zweite Punkt. Wenn Gottes Gebote eine neue Richtung vorgeben, dann kann ich nicht mehr jedem alles verkaufen, um größtmöglichen Gewinn zu machen. Dann kann ich keine Rechnungen mehr über nicht erbrachte Leistungen ausstellen. Und dann kann ich mich nicht dafür bezahlen lassen, ohne eine Rechnung zu stellen für eine Arbeit, die ich gemacht habe, Schwarzarbeit. Was ist mit der Ehrlichkeit am Telefon? Was ist es bei dir? Barmherzigkeit. Weißt du, wie es deinen Kollegen geht? Bist du bereit, Kunden zu vergeben, die dich übers Ohr hauen wollten? Tim Keller, ich empfehle euch nochmal das Buch, das wir für diese Predigt auch benutzt haben, beschreibt die Geschichte von einer Frau aus Manhattan, die an ihrer Arbeit einen riesig großen Fehler gemacht hat und dann einen Vorgesetzten erlebt, der ihren Fehler auf seine Kappe nimmt. Und dann fragt sie ihn, obwohl du absolute Nachteile dadurch hast, warum hast du das gemacht? Und er scheut sich erst ein bisschen, erzählt ihr dann von seinem Glauben. Und so lernt sie über ihn die Kirche kennen, in die er geht, über die Kirche Jesus kennen und ihr Leben, ihre Arbeit, ihre Ethik und ihr Verhalten verändert sich. Es ist nicht mehr so wie vorher. Dieser Abteilungsleiter hat für diese Frau genau das gemacht, was Jesus für uns gemacht hat. Unsere Fehler auf seine Kappe genommen. Und er hat nicht nur Nachteile gehabt, sondern er ist dafür hingerichtet worden. Es ist, glaube ich, gar nicht so schwer, Glaube und Beruf zu kombinieren. Und doch ist es so schwer. Aber das kannst nur du an deinem Arbeitsplatz, wenn dein Glaube nicht sonntagsabends aufhört. Noch ein letzter Punkt. Ich glaube, es gibt Berufsfelder, die als Christen, als Nachfolger von Jesus dann einfach nicht mehr funktionieren. Berufe, die darauf aus sind, anderen Leuten einfach nur die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Und es gibt Berufe, die wenden sich an unser sündiges Verhalten, an unseren Egoismus und machen daraus einen riesigen Gewinn. Extrembeispiel ist die Sex- und Pornoindustrie. Wir müssen uns fragen, was kann ich noch guten Gewissens tun? Wie hart kann ich verhandeln? Wie hart muss ich verhandeln? Was muss ich lassen, auch wenn es mich richtig was kostet? Was muss ich tun, auch wenn es mich richtig was kostet? Was hat mein Glaube mit meinem Beruf zu tun? Ein Freund von mir hat mehrere gut laufende Supermärkte. Es gibt in diesen Läden keine Zeitschriften, die Sexualität so darstellen, wie er sagt, dass ich es von meinem Glauben her nicht vertreten kann. Das kostet ihn einiges. Und der vierte und letzte Punkt, eine neue Kraft für unsere Arbeit. Wie soll das eigentlich alles gehen? Woher sollen wir dafür die Kraft nehmen? Woher die Motivation? Wie komme ich zu dieser veränderten Sicht über Wert und Richtung? Woher die Kraft nehmen, Gottes Gebote in meinem Alltag anzuwenden? Was hilft durchzuhalten oder nicht verrückt zu werden in Zeiten, wo wir nicht können, arbeitslos sind oder krank oder unproduktiv? Und ich kann und ich möchte an dieser Stelle etwas wiederholen, was wir schon mal sowohl beim Thema Frust als auch beim Thema Ruhe hier erwähnt haben. Unsere Kraft kommt aus der Erfahrung, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, die eigentliche Arbeit für uns schon gemacht hat. Arbeit ist mit Schweiß und Dornen verbunden. Das haben wir hier beim Sündenfall gemerkt. Das führt zu Frust. Jesus hat Blut und Wasser geschwitzt auf seinem Weg zum Kreuz und hat die Dornenkrone getragen. Er hat unsere Arbeit für uns erledigt, unsere Fehler auf seine Kappe genommen, damit wir arbeiten können und leben können. Und das beschützt uns vor zwei großen Fehlern. Zu wenig von unserer Arbeit zu denken, er muss ja. Oder zu viel von unserer Arbeit zu erwarten, das gibt mir Wert und Identität. Wenn wir verstehen, wie leidenschaftlich Jesus für uns gearbeitet hat, dass wir daraus Erlösung, Befreiung, Rettung bekommen, dann bekommen wir dadurch Kraft und Leidenschaft, für diesen Herrn zu arbeiten. Und selbst körperliche Arbeit war nicht unter seiner Würde, er war Zimmermann, aber eben auch die Arbeit am Kreuz für uns. Es ist vollbracht, ist ausgerufen über dein Leben. Und je mehr wir das erkennen, desto mehr wird sich unsere Sicht verändern und desto mehr werden wir nicht perfekt, weil das immer noch gilt hier, aber desto mehr werden wir so arbeiten, wie es Gottes Plan für unsere Welt war. Ich möchte mit zwei Bibeltexten schließen. Aus Kolosser 3, Vers 23. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Und 1. Korinther 10, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch immer sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Unser Wert hängt nicht an unserer Arbeit, auch nicht in Deutschland, auch nicht in Baden-Württemberg. Sonst wären wir nämlich nichts mehr wert, wenn wir nicht mehr arbeiten könnten. Und das ist gewiss nicht das, was Gott und was wir transportieren wollen. Unser Wert kommt von Jesus Christus und seiner Arbeit für mich. Seine Erlösung durch sein Blut zeigt uns, wie wertvoll wir für ihn sind. Es ist vollbracht. Und zwei sehr berühmte Musiker haben das erkannt und ausgedrückt. Johann Sebastian Bach, der unter alle seine Werke SDG geschrieben hat. Soli Deo Gloria. Gott allein die Ehre für diese Arbeit. Und John Coltrane, einer der berühmtesten Jazz-Saxophonisten der Neuzeit, der schreibt in seinem Begleitheft zu seinem berühmtesten Album: Im Jahr 1957 dürfte ich durch die Gnade Gottes eine geistliche Erweckung erleben, die mich in ein reiches, volleres, produktiveres Leben führte. Damals bat ich Gott dankbar und demütig, mir das Vorrecht und Können zu geben, andere Menschen durch meine Musik glücklich zu machen. Und ich finde, er hat es mir in seiner Gnade geschenkt. Ihm allein die Ehre. Dieses Album ist deswegen ein bescheidenes Geschenk an ihn, ein Versuch, durch unsere Arbeit genauso Danke Gott zu sagen wie mit unseren Herzen und unserer Zunge. Möge er den Menschen zu jedem guten Werk seiner Hilfe und Kraft geben. Das ist eine veränderte Sicht auf Arbeit. Und die wünsche ich uns. Amen. Wenn du mit Popmusik nichts anfangen kannst, warte noch einen kleinen Moment. Wenn du mit Musik nichts anfangen kannst, dann vielleicht mit einer Diplom-Volkswirtin oder einer Führungsperson in einem Familienunternehmen, wenn Musik nicht so dein Zugang ist, sondern ein anderer Weg. Ich möchte Janina bitten, zum Interview zu der heutigen Serie zu mir zu kommen. Danke, Janina. Ich war auf deiner Xing-Seite. Da steht Diplom-Volkswirtin. Ausführung, Führung eines Familienunternehmens. Das klingt gut. Was arbeitest du?
Ja, ich würde sagen, also ich bin im Vorstand eines kleinen Familienunternehmens, bestehend aus 4 Kindern und einem Mann, und bin dort seit einigen Jahren als Entwicklungshelferin tätig. Das heißt, ich fördere, ich ermutige, ich tröste und treffe sehr viele Entscheidungen für die Familie. Und mein Mann ist heute auch da und ich halte meinem Mann den Rücken frei.
Wow. Mit dem, was du aufgezählt hast, wir haben gestern telefoniert und wenn ich dir die Frage gestellt hätte, warum arbeitest du? Dann könntest du jetzt sagen, natürlich, du willst hören, weil Jesus mein Arbeitgeber ist. Aber was liegt dahinter? Warum arbeitest du? Hast du das Gefühl, für andere und Familie als Vollzeit war nicht immer dein Beruf? Hast du das Gefühl, durch das, was du tust oder getan hast, für andere zum Segen zu sein? Spielt das irgendeine Rolle?
Also ich würde sagen, dass ich arbeite, weil ich auch Menschen helfen möchte. Und weil ich gemerkt habe, dass ich durch bestimmte Dinge auch beschenkt worden bin, wo es unserer Familie einfach leichter fällt als andere. Und da würde ich gerne was zurückgeben und möchte da auch meinen Beitrag in der Welt leisten. Natürlich mache ich auch Dinge, weil sie mir Freude machen. Aber auch alle, die kleine Kinder haben, wissen, dass nicht alles Spaß macht. Also manche Dinge müssen einfach auch gemacht werden.
Was hast du noch gemacht? Dich anderweitig betätigt.
Ja, also ich würde jetzt im Nachhinein sagen, dass es die besten Voraussetzungen sind, um so ein Familienunternehmen zu leiten. Also ich habe Volkswirtschaft studiert und habe auch gelernt, im Prinzip eine Regierung zu beraten, Politikberatung zu machen. Und das ist eine Sache, die ich gemacht habe. Dann habe ich viele Jahre für eine Stiftung gearbeitet, habe dort als Entwicklungshelferin war ich dort tätig, weltweit. Wir haben Kleinkredite für Frauen in Entwicklungsländern vergeben, damit die sich aus der Armut befreien können. Und ja, das sind alles Sachen, die mir auch super helfen zu Hause. Ich weiß, wie wichtig das dort war, die Menschen zu ermutigen und zu motivieren. Und nichts anderes ist es zu Hause auch.
Hat dein Glaube eine Rolle bei der Entscheidung gespielt, dass du sagst, ich bin jetzt Vollzeit zu Hause, also zumindest für einen gewissen Zeitraum, und investiere genau in diese Menschen, multipliziere da? Oder war das?
Also es war erstmal ein äußerer Umstand, der zum Nachdenken geführt hat. Ich hatte nämlich gerade vor 4 Jahren eine Projektreise nach Uganda geplant und es lief auch beruflich richtig gut. Ich war so vor dem nächsten Karriereschritt. Und dann bin ich zu einer Impfuntersuchung zu meiner Hausärztin gegangen. Sie wollte mich auch gerade impfen und fragte dann so ab, Schwangerschaft liegt ja nicht vor. Und da sage ich, nee, kann eigentlich nicht sein, obwohl mir ist jetzt auch schlecht in den letzten Wochen gewesen vormittags. Und hat sie gesagt, ja, dann kann ich Sie jetzt auch nicht impfen, dann machen Sie erstmal einen Test. Und ja, dann war ich, in dem Moment habe ich gedacht, leider schwanger mit dem 4. Kind. Es war, als Christ darf man das ja heute gar nicht sagen, aber es war schon, also wir waren echt froh, dass wir 9 Monate Zeit hatten, uns an den Gedanken zu gewöhnen. Ich habe dann auch gefühlte 6 Monate im Bett gelegen und mir war schlecht. Also da hat sich einfach total viel verändert. Und da habe ich ein Buch in die Hand bekommen, Sekundärliteratur. Also ich habe von einer Frau gelesen, die mit einem Theologieprofessor verheiratet war. Die hatten in Wittenberg echt ein Riesenhaus und die haben total viele Studenten da auch zu wohnen gehabt. Und die hat all ihre Gaben und Fähigkeiten hat die zu Hause einsetzen können. Die hat dort alles gemanagt und die hat das Haus offen gehabt. Die haben Abende und Tischreden, hat sie sogar sich bezahlen lassen, dass sie ihrem Mann zuhören konnten. Also die hat mich stark beeindruckt und da hatte ich auch gemerkt, also warum kann man denn seine Gaben nur außerhalb des Hauses entfalten? Warum nicht zu Hause?
Also war das für dich schon in der Reihe dann dein nächster Karriereschritt, zu Hause zu bleiben?
Ja, würde ich schon sagen.
Cool, sehr schön. Ah, wo merkst du, das ist ja nicht der Mainstream. Und da entsteht ja wahrscheinlich auch eine Spannung. Wir haben die zu Hause auch erlebt, mit der Entscheidung, in die Kids zu investieren. Hilft dir da irgendwie dein Glaube durchzunavigieren, wo du vielleicht Gegenwind bekommst?
Ja, also indem ich erstmal ein bisschen kreativ werde in dem, wie ich darauf antworte, wenn Menschen mich fragen, und was machen Sie beruflich? Und ich habe jetzt auch öfters mal gesagt, ich erlaube mir den Luxus, dass ich meine Kinder noch selber erziehe und sag einfach nicht mehr, ich bin zu Hause und mach nichts. Ja, weil das ja einfach nicht stimmt, wenn man von 6 bis 22 Uhr sich auch um die Kinder kümmert und um den Mann. Und es ist, also ich merke, dass natürlich heute in der Gesellschaft zählt, was man macht und was man kann. Und gerade auch in vielen Stadtteilen in Potsdam, wo zählt mein Haus, mein Auto, mein Job, inzwischen auch mein Charity-Projekt. Aber es ist... ich mache Mut und sage, hey, also ich möchte gern sehen, wann mein Kind den ersten Schritt macht. Ich möchte die auch prägen und es ist mir wichtig und dafür mache ich andere Sachen eben nicht. Ja.
Dankeschön. Ich glaube, eine wichtige neue Perspektive oder eine Erinnerung an diese tolle Perspektive für Berufung. Danke für die Einblicke. Applaus